Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Laborreform, die vor 2 Monaten in Kraft getreten ist. Bald sind es drei Monate. Und dazu begrüße ich 2 Spezialisten in der Leitung. Zum einen Uli Früh, der hat sich seit fast 30 Jahren mit der wirtschaftlichen Lage der medizinischen Fachlabore und auch der Pathologieinstitute beschäftigt, soweit ich das weiß. Hallo nach Tübingen. Oder wo sind Sie gerade, Herr Früh?
Ja, schönen guten Morgen, Herr Gerloff. Genau, ich sitze in Tübingen oder wir sitzen in Tübingen und tatsächlich seit, ich darf sagen, 35 Jahren Unterstützung.
35 sogar.
Tatsächlich Unterstützung intensiv der Labore und auch der Pathologie in Deutschland, ja.
Ja, freut mich, dass Sie dabei sind und dazu begrüße ich einen ebenso herzlich natürlich einen alten Bekannten hier im Ärztetag-Podcast. Und zwar einen alten Bekannten auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn er war schon häufiger im Ärztetag-Podcast präsent. Dr. Michael Müller vom Labor 28 in Berlin und erster Vorsitzender des Berufsverbands Akkreditierte Labore in der Medizin ALM e.V. Hallo Herr Dr. Müller, freut mich, Sie mal wieder in der Leitung zu haben.
Guten Morgen, lieber Herr Gerloff, und herzlichen Dank, dass wir dieses komplexe Thema im Rahmen eines Podcastes vielleicht ein bisschen verständlicher für alle besprechen können. Und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Gut, dann legen wir sofort los. Der Anlass für den Podcast ist ja nicht ganz so erfreulich, zumindest für die Labore nicht. Es geht um die Laborreform 2025, die im Januar in Kraft getreten ist. Gegen die Reform sind die Verbände der Labormedizin, aber auch der Pathologie und der Mikrobiologie Sturm gelaufen. Bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind sie allerdings auf taube Ohren gestoßen. Dort hieß es, es sollten zunächst die Auswirkungen der Reform abgewartet werden. Erst dann werde über Korrekturen nachgedacht. Vielleicht als erstes, Herr Dr. Müller, warum meinen Sie, haben wir nicht so viel Zeit, wie sich die KBV nehmen will?
Wir haben deswegen, lieber Herr Gerloff, das ist eine sehr gute Frage, wenig Zeit, weil wir schon seit längerem wissen, auch durch eine Folgenabschätzung, die wir in dem aktuellen ALM-Spezial nochmal publiziert haben, was diese Laborreform im Zusammenhang mit der Umsetzung durch die Honorarverteilungsmaßstäbe in den KVen für die fachärztliche Laborversorgung auch wirtschaftlich bewirkt. Wir haben durch Simulationen darstellen können, was das Monitoring im Ergebnis haben wird. Und deswegen sehen wir jetzt schon Verwerfungen, die man durch einfache Maßnahmen und durch sinnvolle Beschlussfassungen auch korrigieren könnte.
Dann, bevor wir dazu kommen, das ist natürlich ein Thema jetzt gleich im Podcast, vielleicht holen wir die Hörerinnen und Hörer kurz ab. Schaffen Sie es, in wenigen Worten die Maßnahmen der Laborreform zusammenzufassen, Herr Dr. Müller?
Ja, das schaffe ich, bemühe mich. Also von der Grundstruktur hat diese Reform Licht und Schatten, so haben wir es immer kommentiert. Was macht sie Positives? Sie macht Positives, indem sie alte Fehler korrigiert, beispielsweise die Abrechenbarkeit von Transportkosten, also den Fahrdienst von den Praxen zum Labor, auch für die Allgemeinlaborleistung wieder ermöglicht, ein zentraler, wichtiger Punkt. Sie setzt einen Beschluss des Bewertungsausschusses um zur gleichartigen Vergütung der fachärztlichen Tätigkeit im Labor mit anderen ärztlichen Tätigkeiten. Und sie etabliert eine Kostenerstattung für die Zurverfügungstellung von Entnahmematerial und auch für die Digitalisierung. Das ist alles positiv und richtig. Und sie finanziert das durch die gleichzeitige Abwertung der in-vitro-diagnostischen Leistungen aus der Humangenetik, insbesondere aus dem Labor und auch aus der Pathologie. Und diese Verbindung, das ist das, was wir sehr stark kritisieren.
Das klingt ja, Sie haben es gerade gesagt, von der Idee her ja gar nicht so falsch. Kosten, die den Laboren entstehen, werden über eigene Pauschalen aufgefangen. Die ärztliche Leistung selbst wird auch aufgewertet. Diese Leistungsbestandteile werden aus dem Honorar für die Analytik herausgerechnet. Was also ist das Problem? Vielleicht Herr Früh.
Ja, sehr gerne, Herr Gerloff. Ich komme von der betriebswirtschaftlichen Seite und so haben wir das auch, Alm und wir, adressiert. Wir haben in den Laboren ziemlich sehr starke Kostensteigerungen und der EBM maßt sich an, betriebswirtschaftlich kalkuliert zu sein. Will heißen, wenn eine Reform ins Leben gerufen wird, die sogenannt ausgabeneutral ist, also auf der einen Seite zwar was neues Honorar bringt, auf der anderen Seite aber woanders Honorar wegnimmt, dann kann das nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert sein. Selbst wenn, was nicht der Fall ist, da kommen wir noch drauf, es 0 auf 0 aufgeht, aber das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht richtig und nicht nachvollziehbar.
Mhm. Sie trommeln seit dem Frühjahr ja gegen die Reform, Herr Müller. Mit Unterschriftenlisten, mit offenen Briefen, mit Pressekonferenzen, Mitteilungen, größere Publikationen und viel mehr. Die Hauptkritikpunkte, die speisen sich aus der Simulation, die Sie jetzt gemacht haben und aus den Berechnungen, die Sie vorher schon angestellt haben. Sie würden die Aufkommensneutralität oder Ausgabenneutralität, wie Herr Frühs jetzt eben genannt hat, anzweifeln, ist es so?
Also man muss einmal sagen, dass dieser Begriff der Ausgabenneutralität ist ja eine willkürliche Festlegung, weil die Krankenkassen zu Recht sagen vielleicht, wir möchten nicht mehr Geld fürs Labor ausgeben. Daher kommt das ja. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann ich diese Auskommensneutralität erreichen? Auf der Bundesebene, auf der nationalen Perspektive mag das stimmen, dass es kalkulatorisch auf der Bundesebene eine solche Leistungsbedarfsneutralität gibt. Bezogen auf die Labore, das haben wir belegt und dem widerspricht die KBV auch nicht, gibt es erhebliche Verwerfungen, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
Ja, okay.
Wenn neue Leistungen tatsächlich passieren oder geschehen, dann darf man sich durchaus die Frage stellen, ob man die selbst gegenzufinanzieren hat. Das ist der eine Teil. Und was viel wichtiger ist, bei den Transportkosten, um nur eines dieser beiden Beispiele zu nennen, haben wir in 2008 ja schon mal, also vor 2008, auch die Transportkosten für Allgemeinlaborproben abrechnen dürfen. Und dann wurde das ja durch einen Beschluss seinerzeit nicht mehr möglich gemacht. Und damit sind damals sehr viele Transportkostenfinanzierungsmittel eingespart worden. Die sollte man jetzt wieder auch zurückführen in die Finanzierung der Transportkostenanpassung. Also man hat damals Geld weggenommen, was man heute wieder zurückführen müsste, logischerweise. Und das ist auch ein Teil der Kritikpunkt, dass man sich da verweigert, das zu tun, neben anderen Punkten.
Gut, also die Aufkommensneutralität, die ist nicht für jedes Labor tatsächlich gegeben. Jetzt haben Sie in der vergangenen Woche eine Publikation veröffentlicht, wo Sie diese Simulation, von der jetzt schon die Rede war, der Öffentlichkeit zugänglich machen. Herr Früh, Sie haben das ja mit Ihrer Beratungsfirma gemacht. Sie haben die Simulation der Wirkung der Laborreform vorgenommen anhand der Abrechnungen von gut 60 Laboren, wenn ich das richtig gelesen habe, aus Q1 und Q2 2024. Können Sie vielleicht einfach mal kurz darstellen, wie Sie das gemacht haben?
Selbstverständlich und sehr gerne, Herr Gerloff. Wir hatten ja schon im letzten Jahr die ersten Berechnungen gemacht und die Herangehensweise war wie folgt. Wir haben die Labore gebeten, erstens die Honorarbescheide für die genannten Quartale 1, 2, 24 zur Verfügung zu stellen. Wir wollten bewusst sehr, sehr aktuell sein. Q3, 24 war noch nicht verfügbar, deshalb 1 und 2, 24 erstens. Mhm. Und zweitens, das ist eigentlich die entscheidende Datengrundlage. Wir haben die Labore gebeten, uns deren Abrechnungsdateien, also die Daten, die zur KV gehen, und sehr wichtig an der Stelle, natürlich unter maximalen Gewährleistung des Datenschutzes, auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben im Endeffekt genau die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die auch bei der KV eingehen. Mhm. Diese Grundlage genommen, und die Umsetzung der Reform sowohl im Bereich der Honorarabsenkungen, und es ist ja nicht nur, Herr Gerloff, Kapitel 32, auch die präventiven Leistungen wurden mitkorrigiert, was was sicherlich aus unserer Sicht auch diskutierbar und nicht richtig ist. Dann haben wir auch die neuen Pauschalen des Kapitel 40, aber auch die neuen Pauschalen im Kapitel 12, ärztliches Honorar, nach den Legenden des neuen EBM 1.1.25 kalkuliert, nicht geschätzt, sondern kalkuliert. Mhm. Das ist auf Grundlage der Abrechnungsdateien ganz gut möglich. Und wir haben auch in vielen Gesprächen im letzten Jahr mit den KV-Vorständen und Honorarabteilungsleitern die Herangehensweise für die Vergütung der neuen Ziffer oder Entry beredet. Das wird in einigen KV anders ausgelegt, als es vorgesehen war. Und so haben wir alt und neu entsprechend dann auch am Ende des Tages miteinander verglichen.
Das Einzige, was Sie nicht vergleichen können, sind natürlich die Mengeneffekte der Reform, die durch die Umbewertung vielleicht auftreten. Das kann man einfach nicht vorher simulieren, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Herr Müller?
Wobei die Mengeneffekte das Labor ja nicht unbedingt beeinflussen kann. Denn das Überweisungsverhalten, das Veranlasserverhalten wird ja von den zuweisenden Kolleginnen und Kollegen, die die Indikation zum Labor stellen, im Wesentlichen gesteuert.
Ja, klar.
Und da gibt es ja eine Diskussion, auch sich vermehrt an die diagnostischen Empfehlungen zu orientieren, die wir auch im Rahmen einer Laborkommission der KBV zur Verfügung gestellt und erarbeitet haben.
Mhm. Ich hatte, Herr Galloff, wenn ich das ergänzen darf, diese Woche einen Vortrag gemacht bei einem Treffen von Ärzten, die zu einem Labor einschicken waren, erste Treffen. Und da haben wir das diskutiert. Und die einhellige Meinung, das, was Dr. Müller gesagt hat, trifft zu, dass Veranlassungsverhalten wird durch die Reform auch gerade von den Ärzten aus sicher nicht verändert werden. Das kann man so bestimmen.
Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Ergebnissen. Ist es denn aufkommensneutral für die Kostenträger und einkommensneutral für die Labore, Herr Früh?
Übernehme ich gerne den Ball. Gestatten Sie mir kurz zur Thematik, ist unsere Datenerhebung repräsentativ, was zu sagen? Wir haben 64 Labore, entsprechen circa 550 vollen KV-Zulassungen. 11 Millionen Behandlungsfälle, 350 Millionen knapp Leistungsbedarf je Quartal sind die Zahlen, die genannten Zahlen. Wir erkennen, wenn wir das mit dem Honorarbericht der KBV reflektieren, dass das in etwa 60% des Marktes ausmacht. Also das ist schon eine gewaltige Datenbasis und deshalb von unserer Seite aus absolut repräsentativ. Auch die Berechnungen, die wir gemacht haben, wurden in KV und auch bei der KBV als nachvollziehbar gesehen. Mhm. Zu den Ergebnissen im Bereich der Honorarauszahlung und der Honorarverteilung. Was das Entscheidende ist, weil am Ende zählt das, was an Honorar auf den Bankkonten der Labore ankommt. Was sind die Ergebnisse? Wir erkennen, dass overall über alle Teilnehmer der Datenerhebung circa 3% weniger Honorar zur Auszahlung kommt. Somit ist das ursprüngliche Ziel, ich sage immer gerne 0 auf 0, wird nicht erreicht. Den Laboren wird tatsächlich an der Stelle Honorar entzogen. Es wurde schon einmal angesprochen, und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Kritikpunkt. Es gibt enorme, man darf sagen, gewaltige Verwerfungen und Umschichtungen innerhalb der Laborlandschaft. 70% aller Labore erhalten durch diese Reform weniger Honorar ausbezahlt, und das geht. Das geht in einem Fall sogar bis minus 17%. Also 17%. Warum das so ist, das wird man sicherlich gleich noch vertiefen. Aber 17% weniger Honorar, ergänzend bei stetig steigenden Kosten. Mhm. Ja, es gibt Labore, die zu den Gewinnern gehören, die mehr Honorar ausbezahlt bekommen als vor der Reform, ist die Minderheit, und aber auch da bis plus 9%. Also an den Größenordnungen und Zahlen erkennt man, dass es wirklich enorme Verwerfungen, Umschichtungen sind. Und insgesamt kamen wir auf ca. 36 Millionen Euro Honorarverlust für die Labore der Datenerhebung pro Jahr durch die Reform.
Mhm. Herr Müller, Sie haben sich gemeldet. Wir sehen uns hier im Podcast, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Würden Sie denn mit Ihrem Labor 28 zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören?
Also wir gehören zu den Verlierern. Und ich wollte genau zu diesem Punkt kurz ergänzen, Herrn Uli Früh bekräftigen. Diese Laborreform und die Wirkung sind ja bei gleicher Leistung der Labore. Die ändern ja nichts in ihrer Leistung. Mhm. Und versorgen nach wie vor und weiterhin auf derselben Ebene. Und es gibt kein einziges Labor mit ein, zwei Ausnahmen, die nach der Umsetzung des Beschlusses mehr Geld hätten als vorher. Das heißt, die Umsetzung durch die KBV-Vorgaben und durch die HVMs, die führt auch zu diesem Finanzmittelentzug. Das ist von KV zu KV ganz unterschiedlich. Und wir im Labor 28 sind ein ganz klarer Reformverlierer bei gleicher Leistung und stetig steigenden Kosten. Das hängt auch mit dem Honorarverteilungsmaßstab und den Änderungen der Honorarverteilung in der KV Berlin, die gleichzeitig mit dieser Laborreform zu tun hatten, auch zusammen. Bei Bedarf kann ich das gerne erläutern. Ich will aber dafür jetzt direkt keine Zeit verwenden.
Vielleicht als erstes, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Honorare für die Analytik ein bisschen gesenkt worden sind, teilweise ja auch ganz schön stark. Also es ging ja bis 70% bei einer Leistung. Ich erinnere mich, wir haben da ja auch selber viel drüber publiziert in der Ärztezeitung, eben um diese neuen Pauschalen zu finanzieren. Und ich meine, dass ich irgendwo gesehen habe in Ihrer Publikation, Herr Früh, Herr Dr. Müller, dass tatsächlich teilweise die Honorierung der Analytik unterhalb der Gestehungskosten abläuft. Ist das tatsächlich so? Habe ich das richtig gelesen? Vielleicht Herr Früh oder Herr Müller?
Das haben Sie richtig gelesen. Das ist ja genau das, was uns sehr, sehr stört. Im EBM war immer schon eine Mischkalkulation die Grundlage für die Kostenerstattungspreise. Und es gab immer schon eklatante Beispiele mit einer Unterfinanzierung. Das, was jeder am leichtesten verstehen kann, ist die mikroskopische Nachdifferenzierung bei einem auffälligen Blutbild zur Unterscheidung, ob da Blutkrebs drin ist, eine Leukämie oder nicht. Und das wird unquotiert mit 40 Cent vergütet. Das ist nicht darstellbar. Und die häufigste Kombi-Untersuchung ist mit dem CRP. Und aus dem Deckungsbeitrag vom CRP konnten wir einen Teil dieser Unterdeckung querfinanzieren. Dass das CRP jetzt deutlich abgewertet worden ist, nimmt eben dieser Kombination tatsächlich die Querfinanzierung. Das kann man an beliebig vielen anderen Stellen machen. Ein anderes klassisches Beispiel ist der HIV-Westernblot, die Bestätigung eines Verdachts einer HIV-Infektion bei einem auffälligen Suchtest. Dieser Westernblot, diese Bestätigungsuntersuchung ist jetzt für keines der Labore, egal wie viel Westernblot sie machen würde, mehr kostendeckend erbringbar. Und das ist unseres Erachtens auch nicht akzeptabel, dass man das ohne eine vorherige Kalkulation, ohne eine vorherige Besprechung mit den Laboren einfach so macht. Und deswegen gibt es ja auch gerade Speziallaboratorien oder Labore mit Menschen mit vielen chronischen Erkrankungen, die besonders durch diese Umsetzung der Laborreform Honorar verlieren, ohne dass sie irgendeine Leistung anpassen könnten. Insofern führt diese Reform dazu, dass viel mehr Leistungen im EBM unter die Gestehungskosten kommen, ohne dass es dafür ein Sachgrund wäre.
Herr Früh.
Ich möchte das verstärken. Es gibt Laborleistungen. Wir müssen den Begriff Gestehungskosten nochmal präzisieren. Es gibt Laborleistungen, wo der Einkauf von Reagenzien, der Reagenzpreis höher ist als die Vergütung im EBM. Also Gestehungskosten, häufig der Begriff wird genutzt, wo dann auch noch Gerätekosten, Wartungsvertragskosten mit inkludiert sind. Nein, wir erkennen Laborleistungen, wo der alleinige Reagenzpreis schon höher ist wie EBM. Und man darf im EBM eines nicht vergessen, die ausgewiesenen Kostenerstattungsbeträge, es sind ja keine Honorare, sondern Kostenerstattungsbeträge, die werden ja noch reduziert, um die direkt von den KV einbehaltenen KV-Verwaltungsgebühren. Und je nach KV, ich rechne immer mit knapp 4%, ist das nochmal ein reduzierter Auszahlungsbetrag, der zum offiziellen Preis ausgewiesen Kapitel 32 noch in Abzug kommt.
Ist das eigentlich Zufall? Sie haben jetzt auch eben ja den HVM genannt, also den Honorarverteilungsmaßstab. Das kann man ja sowieso nur noch verstehen, wenn man irgendwie spezialisierter KV-Verwaltungsfachwirt ist oder falls es denn so eine Berufsausbildung gibt. Ist das eigentlich Zufall, dass die HVM in den KV jetzt gerade zum Zeitpunkt der Laborreform geändert worden sind oder hängt das irgendwie zusammen, Herr Dr. Müller?
Das hängt zusammen, weil der Beschluss der Laborreform hat ja die Anpassung des EBM nach sich gezogen, mit dem, wie wir es gerade besprochen haben. Und daraufhin war dann die Kassenärztliche Bundesvereinigung quasi verpflichtet, die KBV-Vorgaben zur Honorarverteilung durch die KV entsprechend anzupassen. Denn in diesen KBV-Vorgaben, die die KBV nach Gesetz halt machen muss, sind auch laborbezogene Vorgaben drin und die wurden angepasst. Zum Beispiel das Thema der Mindestquote, die wurde halt ohne weitere Begründung abgesenkt auf 85%. Mhm. Es wurde aufgegeben, wenn Eigenlabor aufgegeben wird zugunsten einer Veranlassung des Labors zum Facharzt oder wenn eine Laborgemeinschaft aufgegeben wird und daraus auch veranlasste Laborleistungen gegeben werden, dass diese Verlagerungseffekte mitfinanziert werden. Und gleichzeitig eben ist der Grundbetrag Labor geändert worden, weil man sagt, okay, künftig sollen auch diese Kostenpauschalen, also für Entnahme, Order, Entry und Transport im Grundbetrag vergütet werden. Und dann hat man da auch noch zugelassen, dass diese Kostenpauschalen, die ja sonst immer unquotiert zu 100% ausgezahlt werden, jetzt künftig quotiert werden. Und dann war die Aufgabe der KV, ihren eigenen Honorarverteilungsmaßstab entsprechend dieser geänderten Regeln auch anzupassen. Deswegen ist diese Folge Beschluss, KBV-Vorgaben, HVM-Anpassung eine folgerichtige und logische und auch notwendige Konsequenz. Und die letzten sind erst im November, Dezember angepasst worden. Und daraufhin haben wir eben dieses ILM aktuell spezial gemacht, indem wir diese gesamten Auswirkungen aller dieser drei Blöcke nochmal zusammengestellt haben. Es gehört also tatsächlich ganz eng zusammen.
Bevor wir uns jetzt in dem Dickicht dieser verschiedenen Reformmaßnahmen endgültig verlieren, möchte ich noch eine Frage stellen zum Wirtschaftlichkeitsbonus. Der betrifft ja zum Beispiel die Hausärzte, aber auch eigentlich alle anderen Fachärzte, niedergelassenen Fachärzte, die Labor beauftragen. Dieser Wirtschaftlichkeitsbonus wird ja ausgezahlt, je nachdem, wie viele Laborleistungen beauftragt werden. Da gibt es eine untere und eine obere Fallwertbegrenzung. Das ist jetzt gerade geändert worden. Hilft diese, beziehungsweise nicht jetzt geändert worden, sondern wird zum 1. Juli geändert. Ich glaube, das haben Sie auch gefordert, Herr Dr. Müller. Hilft das jetzt oder ist das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Dann ist es ja, wenn, dann höchstens ein Mengeneffekt, der dadurch entsteht, oder?
Also es hilft in der Sicht, dass jetzt der Wirtschaftlichkeitsbonus und die Vergütungshöhe, also diese oberen und unteren Grenze der Fallwerte, dem reduzierten Kostenniveau im Abschnitt 32 angepasst wird. In den ersten beiden Quartalen 25 wird vermutlich relativ gesehen mehr Wirtschaftlichkeitsbonus abgefordert, weil es eben noch diese höheren Fallwertgrenzen gibt. Das würde halt bedeuten, dass bei gleicher Arbeit verhältnismäßig zu viel Wirtschaftlichkeitsbonus abgefordert wird. Also diese Gerechtigkeit stellt man jetzt her und dann, das ist ja auch das, was ich jetzt nachfolgend sage, ist auch wichtig zu wissen, dass man sich nochmal die Frage stellt, hat denn der Wirtschaftlichkeitsbonus nach der Änderung 2018 die steuernde Wirkung entfalten können, die man ihm damals zugemessen hat? Dazu soll es ja einen Bericht geben, eine Folgenabschätzung nach Beschluss des Bewertungsausschusses. Da wäre es hilfreich, diese nochmal zu sehen oder auch anzugucken. Unsere Einschätzung ist, dass durch die sich nicht ändernde Zuweisung von Labor dieser Wirtschaftlichkeitsbonus keine steuernde Wirkung hat ungefähr die Hälfte des Wirtschaftlichkeitsbonus wird auch von Haus- und Hausärzten und allgemeinärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen in Anspruch genommen. Und die andere Hälfte verteilen sich verschiedene Facharztgruppen. Ein Großteil der Internisten, je nachdem, wer eigentlich wie viel Labor tatsächlich veranlasst. Sodass wir denken, dass diese Systematik Anreize schaffen für eine wirtschaftliche oder für eine gute Indikationsqualität über den Wirtschaftlichkeitsbonus, dass man das dringend nochmal überlegen müsste und auch anders aufstellen könnte. Dazu haben wir auch Vorschläge gemacht.
Ich ergänze Folgendes zum Wirtschaftlichkeitsbonus. Der Bonus wird ja aus dem Grundbetrag Labor bezahlt. Häufig mit 100%. Das heißt, der Grundbetrag Labor wird erstmal um die notwendigen Geldmittel für den Wirtschaftlichkeitsbonus reduziert. Das verbleibende Geld im Grundbetrag Labor steht dann den Fachärzten für Labormedizin, den Laboren zur Verfügung. Mhm. Und an der Stelle war die Forderung berechtigt zu sagen, wenn es durch die Reform zu einer noch höheren Auszahlungssumme beim Bonus kommt, dann kann das nicht so bleiben. Und das wurde jetzt angepasst. Und im Übrigen, es werden ja immer mehr Leistungen mit der sogenannten Ausnahmekennziffer versehen. So auch die mit Mikrobiologiebeschluss die Multiplex-PCR-Ziffern, die Mitte 22 eingeführt wurden. Das heißt, das Geld, was für den Bonus notwendig ist, ist über die letzten Jahre immer mehr geworden, sodass für das fachärztliche Labor immer weniger zur Verfügung stand. Okay. Mit der Folge, dass die Auszahlungsquoten immer mehr reduziert wurden. Man kann auch salopp dazu sagen, dass dadurch eine kontinuierliche Preissenkung über die letzten Jahre mit stattgefunden hat. Es wird nicht mehr.
Also darüber auch noch. Gut, dann versuchen wir nochmal aufzudröseln. Wer sind jetzt die Gewinner und wer sind die Verlierer? Sie hatten das ja schon angedeutet, ein Speziallabor für HIV-Diagnostik, die haben jetzt ein Problem. Wer würde denn überhaupt profitieren? Sind das die Dünnbrettbohrer, die wenige Untersuchungen machen und das dann und alles andere weitergeben? Oder wer sind da die Profiteure, Herr Früh?
Ja, ich fange oben an, habe mich auf die Frage vorbereitet, weil ich erwartet habe, dass es kommt. Und es ist auch wichtig, da Licht reinzubringen. Labore, die einen hohen Anteil oder höheren Anteil an chronisch kranken Patienten und die umfassend, wir beziehen uns jetzt immer auf ein Quartal, versorgen müssen, das sind substanzielle Verlierer der Reform. Warum? Die neuen Pauschalen werden einmal im Quartal je Behandlungsfall, der Einfachheit halber, je Patient einmal im Quartal vergütet. Ja. Das ist klar, wenn jetzt vom selben Patient oder selben Patientin mehrfach im Quartal und da gibt es viele Beispiele, wo Patienten alle 2 Wochen zur Blutabnahme kommen, dann passiert eins, diese Labore bekommen einmal die neuen Pauschalen im Quartal, aber bei jedem Test müssen die Preissenkungen im Kapitel 32 akzeptiert werden oder schlagen zu Buche. Das ist, da muss man nicht groß rechnen. Das ist nachvollziehbar, dass dann substanziell Honorarverluste sind. Zweitens, Labore, die in Deutschland historisch als sogenannte wirkliche Speziallabore gelten, die Untersuchungen durchführen, die vernünftiger Art und Weise viele andere Labore nicht machen, weil die Serienlänge fehlt, aber vor allen Dingen die fachlichen Expertisen dazu fehlen, die dann quasi von sehr vielen Laboren aus Deutschland diese speziellen Untersuchungen zugewiesen bekommen, die gehören ebenfalls merklich zu den Verlierern. Warum? Weil diese Labore dürfen, das war aber auch schon in der alten Welt so, die dürfen die neuen Pauschalen nicht abbrechen. Die können die nicht abbrechen. Das ist klar geregelt. Dadurch, dass die neuen Pauschalen enorm an Gewicht bekommen, verlieren die überproportional und können, da geht diese Gegenfinanzierung, Preissenkung 32 und neue Pauschalen, die geht da überhaupt nicht auf.
Ah, okay. Mhm. Also das sind die Hauptverlierer, die Speziallabore, die viele Leistungen übernehmen von anderen, die nicht so spezialisiert sind, und diejenigen, die viele Patienten haben, die mehrere Laborproben im Quartal einsenden. Herr Müller, was sagen Sie dazu? Würden Sie das bestätigen?
Ja, also Uli Früh hat das sehr exakt und sehr gut beschrieben. Ich wollte darauf hinaus, dass diese Begriffe, wer profitiert von der Reform und wer gehört zu den Verlierern der Reform, hat ja damit zu tun, dass diese Reform unsachgemäß zu diesen enormen Verwerfungen führt, für die es gar keinen Sachgrund gibt. Also warum soll eine Reform dazu führen, dass ich bei gleicher Leistungsfähigkeit, bei gleicher Tätigkeit plötzlich, ich nenne das jetzt mal willkürlich, mehr oder weniger habe? Man müsste ja dafür sorgen, dass die Honorarverteilung, das hat auch was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun, dass die nachher genauso ist wie vorher und ich nicht damit auch noch sozusagen bestimmte Strukturen fördere oder nicht fördere.
Gut, also das haben wir jetzt geklärt. Wenn Sie jetzt sagen Verlierer, was heißt das denn eigentlich Verlierer? Heißt das, dass man weniger Umsatz hat und am Ende auch weniger Gewinn? Oder rutschen die Labore tatsächlich in die roten Zahlen? Und das heißt, wenn das auf Dauer dann so bleibt, heißt das dann, dass dann ja ein Labor dann auf lange Sicht gar nicht mehr profitabel ist? Herr Müller.
Mach mal was Allgemeines, dann kann vielleicht der Früh das konkreter machen. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass die Folgenabschätzung, die wir gemacht haben für zwei Quartale, dass die zu diesem Mittelentzug von 36 Millionen Euro für 62 Labore führt. Das heißt, das ist Ertrag. Die 32 Millionen oder 36 Millionen sind dann weniger Umsatz bei gleichen oder steigenden Kosten. Das heißt, die werden direkt aus dem Ertrag genommen. Wir wissen schon heute, dass Labore, kleinere Labore im Rahmen von Verbünden aufgegeben werden, zusammengelegt werden, geschlossen werden. Wir sehen, dass Zusammenlegungen passieren, dass auch versucht wird, vielleicht das Labor an jemand anders zu übergeben. Also das ist für die Labore substanziell. Und ich kenne eine ganze Reihe auch inhabergeführter Labore, deren Inhaber enorm besorgt sind, weil sie jetzt allein durch diese EBM-Reform, und wir haben ja noch nicht über GOE gesprochen, wirtschaftlich sehr, sehr unter Druck geraten und nicht wissen, wie sie das kompensieren sollen, wie sie das auffangen sollen.
Herr Früh, was haben Sie zur Ergänzung zu sagen?
Ich mache es gerne an dem maximalen oder an dem starken Beispiel eines Labors, welches 17% Honorar verliert. Es ist genauso, Herr Galopp, wie Sie sagen. Es ist 1:1 Umsatzverlust, der 1:1 auf die Ertragslage, auf den Überschuss eines Labors durchschlägt. Die Kosten ändern sich nicht. Ich wiederhole mich gerne an der Stelle. Nein, wir erkennen Kostensteigerungen, Personal auch im Sachkostenbereich. Und das schlägt 1:1 auf den Ertrag durch. Das heißt, ein Labor und das, was wir vorhin hatten, Sie hatten es, Herr Gerloff, versucht zu antizipieren. Wir erkennen, dass die Leistungsmengen, Sie hatten möglicherweise in Ihrer Einleitung so ein bisschen angedacht, könnte es zu Mengenreduktionen durch die Reform kommen, was ja in der Regel in den letzten Jahren immer das Ziel einer Laborreform war, die Menge einzudämmen. Das heißt, durch Leistungszunahme, weil einfach mehr medizinische Indikation dahinter steckt, das wird nicht kommen, sodass das geflügelte Wort der Fixkostendegression nicht umsetzbar ist. Das heißt, wir haben, ich habe das Wort der Kostenremanenz verwendet, das heißt, die Labore leiden jetzt darunter, dass ein Equipment da ist, A, Personal, B, Gerätestruktur, Räumlichkeiten, IT, ein Equipment da ist, welches bei stagnierenden Leistungsentwicklungen oder marginalen Leistungssteigerungen einfach von der Kostenseite aus nicht mehr der Fixkostendegression, sondern der Remanenz unterliegt. Und dann wird je Untersuchung es spürbar teurer.
Herr Müller, Sie haben jetzt eben schon angedeutet, dass auch Folgen für die Versorgung haben könnte, weil eben kleine Labore jetzt vielleicht aufgegeben werden. Wenn jetzt die Gewinnsituation oder die Ertragssituation in den Laboren sich so stark verschlechtert, Was hat das dann am Ende für Konsequenzen? Der Kapitaleinsatz ist ja extrem hoch im Labor. Sie haben einen sehr hohen Anteil von Kapitalgesellschaften, die im Labor engagiert sind. Auch das Labor 28 gehört ja zu einem großen Laborkonzern und Sie sind ja nicht die einzigen. Heißt das, wenn jetzt sich die Ertragslage so sehr verschlechtert, was heißt das einerseits für die Versorgung, aber auch für die Kapitalversorgung? Werden sich die Investoren dann zurückziehen oder geht das sogar in die andere Richtung, dass es immer industrialisierter wird, das medizinische Fachlabor? Herr Müller.
Das ist ja schon ein Strauß von Fragen, Herr Gerloff. Ich versuche das mal so ein bisschen abzuschichten, aber es ist ja auch richtig, was Sie fragen. Ich würde gerne eine Vorbemerkung noch machen. Wir tun im Moment, also wir drei diskutieren so, als ob diese Laborreform mit dieser Honorarkürzung so gesetzt wäre. Das Geld, was Uli Früh vorhin angesprochen hat, was den Laboren entzogen wird, wird den Laboren ja willkürlich entzogen, was zur Versorgung mit Labor zur Verfügung stehen müsste. Man muss das also so anpassen, dass diese Honorar, also diese 3% auf Null gedreht werden, mal mindestens, damit das, was der Beschluss wollte, auch umgesetzt wird. Das ist das eine. Mhm. Ich bin jetzt in der festen Überzeugung, dass das die ganze Frage ganz unabhängig von der Frage ist, ob ich ärztlicher Inhaber, Krankenhausinhaber oder nicht ärztlicher Kapitalgeber bin, das ist der eine Teil, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Versorgung der GKV-Versicherten, also im IBM, einen Teil der Gesamtversorgung mit Labor ausmacht. Es gibt daneben das Thema der Privatversicherten, der Krankenhäuser, Studien, institutionelle Einrichtungen, auch der direkten Versorgung von Patienten und Patienten, also Wunschleistung. Es ist der Strauß der Leistungserbringung ist ja deutlich breiter. Aber in dem wesentlichen Teil der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung wird jetzt ein Schnitt gemacht, der wirtschaftlich nicht in Ordnung ist und der die Labore unangemessen unter erheblichen wirtschaftlichen Druck bringt. Die Folgen dafür sind, das haben wir in mehreren Krisensitzungen beraten, dass die Labore sehr besorgt sind. Und dann geht es dann um die Frage, wie häufig kann ich den Fahrdienst zur Praxis schicken, insbesondere auch in Flächenländern, wo kleinere Dörfer sind. Ich wohne ja jetzt hier auch in einem Dorf. Wie häufig kann ich Laboruntersuchungen in der Woche durchführen? Geht das noch jeden Tag oder geht es vielleicht nur noch einmal in der Woche? Verschicke ich vielleicht unwirtschaftlich gewordene Laborleistungen an ein Zentrallabor in der Hoffnung, dass die das wirtschaftlich erbringen können und danach machen können? Das sind alles Aspekte, die dann dazu führen, dass die Versorgung nicht mehr so zeitgerecht ist, wie das bisher gewohnt ist. Und alle, die darauf schielen, zu sagen, okay, dann machen es vielleicht die Krankenhäuser, denen kann ich nur sagen, dass der größere Teil der Krankenhäuser in Deutschland von niedergelassenen ambulanten Laboren versorgt wird. Also ist dann nicht zu erwarten, dass Krankenhäuser das können. Und auch große Kliniken haben ja heutzutage kein eigenes Labor mehr. Und wenn, dann wird dieses Labor auch häufig von niedergelassenen Laboren sozusagen betrieben. Das heißt, diese Reform führt unsinnigerweise in einer Zeit, wo wir mehr ambulante Medizin haben, zu einem gegenteiligen Effekt, der eigentlich gewünscht wäre.
Also Sie sehen vor allen Dingen die Konsequenzen für die Versorgung. Die Situation ist ja nun verfahren. Die Kassen haben ja kein Geld. Im Gegenteil, da haben wir auch sehr viel drüber gehört in den letzten Wochen. Die neue Koalition versucht gerade, sich welches zu verschaffen. Können denn die Sondervermögen, über die jetzt gerade diskutiert wird, einen Ausweg bringen? Labore sind natürlich Infrastruktur, das ist ja klar. Sogar kritische Infrastruktur, die großen Labore, das ist klar. Aber Herr Dr. Müller, ist es vielleicht dann doch nur Wunschdenken, jetzt auf die Sondervermögen zu hoffen? Wie würden Sie da die politische Lage einschätzen?
Also politisch gesehen kann man sagen, wir brauchen diese Sondervermögen fürs Labor nicht. Wirklich nicht. Weil das für die Versorgung vorhandene Geld, was die Kassen zur Verfügung stellen, reicht aus, um Versorgung auch mit Labor zu finanzieren, wenn man denn das für die Versorgung mit Labor verfügbare Geld auch genau dafür ausgeben würde. Was meine ich damit? Wir haben da erhebliche Verlagerung in den letzten 10, 15 Jahren von stationären nach ambulanten Leistungen, nicht nur im Labor, sondern generell in der Medizin. Das Sozialgesetzbuch 5 sieht hier sogar eine Regelung vor, dass diese Leistung identifiziert und bei der Verhandlung mit dem Honorar zu berücksichtigen werden. Das heißt, für die Kassen wäre das eine Verlagerung von Geld von stationär nach ambulant. Man muss also nicht mehr Geld ausgeben, sondern Geld an der richtigen, tatsächlich an der richtigen Stelle. Wir haben auch das Thema der versicherungsfremden Leistung, ist Land auf, Land ab auch ein Thema. Zum Beispiel Impftiter sind nicht kurativ, die könnten auch außerhalb der MGV von Nicht-GKV-Mitteln bezahlt werden. Also da gibt es eine Menge Thema. Und innerhalb der Honorarverteilung, wenn eben die Honorarverteilung so durchgeführt wird, dass die Finanzmittel auch beim Labor ankommen, Stichwort Quotierung der Pauschalen. Wenn der Bewertungsausschuss sagt, wir wollen Kostenpauschalen auf den Weg bringen, dann ist es nicht mehr in Ordnung, dass diese Kostenpauschalen, die ja zu 100% finanziert werden von den Kassen, durch die kassenärztlichen Vereinigungen bei den Laboren auf 85% abquotiert werden. Also wir brauchen nicht mehr Geld, sondern das zur Verfügung stehende Geld sollte sinnvoll ausgegeben werden. Letzter Punkt dazu ist ja auch der Wirtschaftlichkeitsbonus. Ich hatte das schon angedeutet. Wenn der keine Steuerungswirkung hat, dann kann ich auch Finanzmittel des Wirtschaftlichkeitsbonus dafür verwenden, die in einem Bonussystem die Praxen zu incentivieren, die sich bei der Indikationsqualität besonders hervortun. Und ich kann einen Teil auch dazu verwenden, die Laborfinanzierung zu verbessern.
Okay. Herr Früh, was ist Ihre?
Ich ergänze einen Aspekt von Herrn Dr. Müller, und das muss auch zu einer klaren Regelung kommen. Wir lokalisieren starke Verlagerungen. Herr Müller hat ja A angesprochen, stationär ambulant. B, wir erkennen Verlagerungen von sogenannten Einlaborerbringern auf Überweisung. Labor jetzt, ich spreche fürs Labor, also urologische Praxis, die bisher Eigenlaborerbringer war, die warum auch immer sagt, ich gebe mein Labor auf und überweise das ins Facharztlabor. Und wir lokalisieren Verlagerungseffekte von Laborgemeinschaften Muster 10a auf Muster 10 überweisen. Mhm. Diese Gelder, diese Verlagerungen belasten die Grundbeträge der Labore in den KV'en. Und der entscheidende Punkt ist, das Geld, die Geldmittel fließen nicht mit. Der Beschluss ist aufgehoben und das halten wir für wirklich falsch. Wenn hier die Geldmittel mitwandern, dann ist auch das, was Herr Müller sagt, dann brauchen wir nicht irgendwelche Sondervermögen, sondern dann kommt es dort an, wo es auch für die Leistungserbringung benötigt wird. Und dann haben wir schon mal einen richtigen Engpassfaktor beseitigt an der Stelle.
Mhm. Herr Müller, da müssen Sie Mehrheiten in den Vertreterversammlungen organisieren, oder?
Ja, und das ist ein guter Punkt, dass Sie das ansprechen. Wir haben ja im gesamten letzten Jahr durch die Aktivitäten, die Sie vorhin angesprochen haben, in vielen kassenärztlichen Vereinigungen, nicht nur auf der Vorstandsebene, sondern auch mit Haus- und Fachärzten gesprochen. Und wir sehen auch wesentlich mehr Akzeptanz dafür, auch für die Belange. Denn Honorarverteilung ist auch in den kassenärztlichen Vereinigungen für viele eine sehr komplizierte Veranstaltung, sehr, sehr kompliziert. Und indem wir diese Publikation machen, tragen wir dazu bei, dass es besser verstanden wird und besser nachvollzogen werden kann. Und wir können auch an vielen Stellen sozusagen vielleicht auch mit Vorurteilen aufräumen. Beispielsweise kann man ja auch sagen, dass diese Quotierung, die gemacht werden, also die KV Thüringen ist ein Beispiel, die wendet die Mindestquote als feste Abrechnungsquote an, was per se kritisch zu sehen ist. Und wir können den KV'en oder konnten unseren Kollegen in den kassenärztlichen Vereinigungen auch darstellen, dass wir in den Laboren ein bestimmtes Kostenniveau haben und damit auch ein bestimmtes Honorarniveau brauchen, um selber für die Praxen auch die Laborversorgung zur Verfügung stellen zu können, die Praxen gerne benötigen. Nicht? Also wer den Fahrdienst regelmäßig möchte, vielleicht sogar zweimal am Tag möchte in Metropolregionen, der kann das irgendwie nicht dadurch sicherstellen, dass er dann die Transportkostenpauschale auf 85% quotiert. Das ist in sich nicht schlüssig. Und das konnten wir zunehmend auch sehen. Aber Sie haben natürlich recht, man braucht Mehrheiten. Wir sehen schon, dass es mehr Verständnis gibt dafür. Und vielleicht allerletzter Punkt, diese Mehrheiten waren bisher nicht da, weil durch die Leistungsmengenentwicklung, das heißt durch das Überweisungsverhalten der Zuweiser, Unterschussbeträge entstanden sind. Also das eingestellte Geld für das Labor hat nicht ausgereicht und deswegen musste aus dem Haus- und Fachärztlichen Topf das nachgeschossen werden. Und durch diese Änderung, dass im Prinzip nur die Hausärzte 15% an diesen Unterschüssen zu beteiligen sind. Das hat natürlich auch zu viel Unmut geführt und auch zu Druck im Facharztbereich. Denn wenn jemand ungefähr 40% der Laborleistung veranlasst, dann würde man erwarten, dass er auch zu seiner Verantwortung steht und dann entsprechend die Unterschüsse mitträgt. Das wird besonders dann prekär, wenn jetzt durch die Entbudgetierung der hausärztliche Versorgungsbereich gar keine MGV mehr hat. Und dann ist die Frage zu stellen, wie dann die Unterschussbeteiligung des hausärztlichen Versorgungsbereiches am Labor stattfindet. Und zwar am Gesamtlabor, was der Hausarztbereich veranlasst und nicht. Also
das müssten dann ja eigentlich der Logik zufolge fast die Krankenkassen finanzieren. Dann sind wir wieder da, wo kein Geld ist, zumindest im Moment nicht. Wir werden sehen. Dann vielleicht als allerletzte Frage. Bei mir schwirrt das immer im Kopf herum, Herr Dr. Müller. Man sieht ja überall die Diagnostikfächer, die sind extrem unter Druck. Bei der Radiologie ist es ja auch so ein bisschen ähnlich. Und gleichzeitig ist da ja auch diese Industrialisierung, also sie ist ja deutlich. Wird sich das Berufsbild für Labormediziner und Mikrobiologen in Zukunft sehr stark verändern? Wo stehen wir da in 5 Jahren? Brauchen wir noch so viele Laborärzte wie jetzt oder wird sich das ganz stark verändern in Richtung KI und mehr industrialisierte Versorgung mit medizinischem Fachlabor? Wie sehen Sie das?
Sehr gute Frage, Herr Gallo. Vielen Dank dafür. Industrialisierung heißt ja zunächst einmal eine viel größere Menge, aber zu standardisierten und auch qualitätsgesicherten Prozessen. Das ist sicherlich ein Kennzeichen der Entwicklung der Laboratoriumsmedizin der letzten 20 Jahre, dass die Labore an sich größer geworden sind, damit mehr Patienten in jedem Standort, in jedem Labor versorgt werden. Und das hat Automatisierung nach sich gezogen. Die sieht dann so aus. Und Industrialisierung ist eher ein Kompliment. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Fachärzte und Fachärzte aus den labordiagnostischen Fächern gestiegen, sowohl Labor als auch Mikrobiologie, weil durch den stärkeren medizinischen Bedarf an Labor, Morbidität, Innovation, neue Biomarker und auch Demografie ist auch der Bedarf gestiegen, dass Ärzte untereinander über Indikationsqualität, Befundinterpretation, Differentialdiagnostik, weiteres Vorgehen beraten, diskutieren. Und ich kann Ihnen das aus meiner Erfahrung in den vielen Jahren sagen, dass diese direkte Kommunikation zwischen hausärztlichen, fachärztlichen Zuweisern und den Ärzten im Labor sehr gewünscht und sehr gut ist. Und Labore sind dann erfolgreich, wenn sie in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, in dieser Interprofessionalität sozusagen da auch diese Zusammenarbeit leisten können. Wenn ich bräuchte ja formal nur ein Labor, ist in einem Labor, egal wie groß das ist. Dann werde ich keine gute Medizin machen können. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Und wir sehen das ja auch an den Weiterbildungszahlen der Fächer im Labor, dass die nächste Generation an jungen Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich die Ärztlichkeit dieses Faches erhalten wird. Und da stellt ja auch Gott sei Dank niemand in Frage, dass der Arztvorbehalt in der Labordiagnostik ein wesentlicher Punkt einer guten Medizin ist.
Gut, vielen Dank für den optimistischen Ausblick. Herr Dr. Müller, Herr Früh, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns ein wenig Einblick gegeben haben in die Argumentation der medizinischen Fachlabore zu den neuen Regeln im Labor. Es wird ja wohl noch ein bisschen dauern, schätze ich, bis wir eine echte Korrektur der Reform sehen werden. Und also ich habe heute gelernt, früher war es immer so, dass Mengenausweitungen im Labor den Laboren zugute kamen. Heute habe ich gehört, dass das vielleicht gar nicht mehr gilt, sondern dass eine Erhöhung der Menge sogar zu höheren Verlusten in den Laboren führen können. Wir werden sehen, wohin das führen wird in der Labormedizin. Bei allen Problemen im Labor wünsche ich Ihnen aber wie immer alles Gute für Sie.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüss. Danke.
Und auch nochmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.